Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du es so gut mit uns meinst. Danke, dass du uns ein offenes Land auch heute Morgen zeigen willst. Und so bitte ich dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns begegnest, dass du uns berührst, dass du uns all das gibst, was wir brauchen und was nur du geben kannst. Ich danke, dass du hier bist. Amen. Aus Unternehmen ist das Wort Vision nicht mehr wegzudenken. Auch in der Politik hört man immer wieder, unsere Zukunft braucht Vision. Aber was ist eigentlich eine Vision? Und ist es wirklich so wichtig, eine Vision zu haben? Jemand hat die Vision folgendermaßen erklärt: Wie du die Zeit bis zu deiner Beerdigung überbrückst. Eine viel bessere Definition von Vision hat mal Bill Hybels formuliert. Vision ist ein Bild über die Zukunft, die Begeisterung auslöst. Also Vision beinhaltet nicht nur meine Zukunftsvorstellung, sondern berührt zugleich meine Emotionen. Es hat mit Leidenschaft zu tun. Immer wieder, wenn ich an Visionen denke, dann kommt mir die Vision eines Unternehmens im Sinn, das es sehr weit gebracht hat. Ich habe es schon mal davon erzählt, aber ich finde es mega stark. Die Vision von Coca-Cola, eine Dose Coke in der Hand einer jeden Person auf diesem Planeten um jeden Preis. Koste es, was es möge. Um jeden Preis. Und genauso hat auch Gott eine Vision für unsere Welt. Und diese Vision heißt, er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Auch um jeden Preis. Und er hat jeden Preis gezahlt, indem er Jesus Christus, seinen Sohn, in dieser Welt geschickt hat, hat er die Grundlage gelegt durch seinen Tod, dass diese Vision Realität werden kann. Aber wie sieht es heute aus? Wenn wir zurück zu diesem Bild, Coca-Cola-Bild gehen, müssen wir sagen, hey, wenn wir die Welt als Cola-Trinker anschauen, dann ist es so, etwa 10% sind Cola-Fans, also wahre Nachfolger von Jesus, 20% Cola-Trinker, also Namenschristen, 40% Nicht-Cola-Trinker, die haben schon mal davon gehört, aber nicht geantwortet, 30% Cola-Unbekannt, also noch nie von Jesus gehört. Und wenn man so diese Darstellung sieht, dann muss man sagen, ja, ziemlich viel Arbeit ist noch übrig geblieben. Und wie kann diese Vision von Jesus wirklich Realität werden? Was für ein Plan hat sich Gott dabei gedacht? Was ist für eine Strategie? Und ich staune immer wieder, dass Gott sagt, hey, ich will meine Vision umsetzen, indem ich diese Vision mit den Menschen teile. Jeder Einzelne, der Jesus Christus persönlich kennenlernt, lernt ziemlich bald auch die Vision von Gott kennen und wird Teil von seinem Visionsteam. Und das sehen wir auch stark im Leben von Paulus in der Apostelgeschichte. Bei seiner Begegnung mit Jesus empfängt er nicht nur einen Neuanfang und Sündenvergebung, sondern mehr, auch eine Vision. Diese Vision heißt, Jesus sagt ihm, gerade ihn, also Paulus, habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Eine klare, mega starke Vision, aber auch der Preis wird von Anfang an bekannt. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Das ist der Preis. Jede Vision hat einen Preis, aber wenn eine Vision Leidenschaft in mir auslöst, wenn ich begeistert bin davon, was Gott durch mich in der Zukunft alles bewegen kann, dann ist kein Preis zu hoch, dann bin ich bereit, alles zu geben. Das sehen wir ganz stark auch im Leben von Paulus. Er hat seine Vision gelebt und alles dafür gegeben. Am Ende seines Lebens kann er zurückschauen und sehen und sagen, hey, an vielen Orten ist diese Vision Realität geworden. Warum? Weil er seine Vision gekannt hat und sich darauf fokussiert hat. Und ich denke, auch für unser Leben ist es much entscheidend, ob wir Visionen und Träume entwickeln und wir danach leben. Denn wenn du ein Bild von der Zukunft hast, dann gibt dir das Kraft. Du bekommst eine unglaubliche Energie, auch wenn es im Moment ganz anders aussieht, wenn es schwierig ist. Du weißt, das ist mein Bild von der Zukunft und ich bleibe dran. Eine Vision gibt dir auch Fokus. Es hilft dir, wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen. Wenn du weißt, hey, so wird meine Zukunft aussehen, dann werde ich wissen, wie ich mich entscheiden muss. Und eine Vision ist auch für unseren Glauben förderlich. Doch was braucht es, damit eine Vision Realität wird? Wie können wir sie umsetzen und wie können wir dranbleiben, auch wenn wir Schwierigkeiten, auch wenn wir Zeiten haben, wenn wir merken, hey, es ist nicht so einfach. Das können wir von Paulus lernen in aus der Apostelgeschichte 1:18-11. Die Vision von Paulus war, in der ganzen Welt Jesus bekannt machen, den Juden und den Nichtjuden, oder? Ist das realistisch? Eigentlich, also menschlich gedacht, hey, also eigentlich nicht, oder? Zu groß. Und manchmal hat auch dir Gott eine Vision geschenkt und du denkst, hey, das ist zu groß für mich. Das schaffe ich nie oder nicht durch mich. Gott soll das machen, aber nicht durch mich. Aber Gott will, dass du größer denkst, dass du wirklich größeres erwartest, als du aus deiner Kraft tun könntest, weil Gott keine Grenzen kennt. Deshalb dürfen wir uns von dem Traum Gottes für unser Leben leiten lassen und uns immer wieder fragen, ja, das ist der Traum von Gott für mein Leben, aber was ist mein Teil? Wie kann ich dazu beitragen, dass diese Vision Realität wird? Und diese Frage hat auch Paulus stark beschäftigt, immer wieder. Wie kann ich diese Vision umsetzen? Der hat sowas wie eine Strategie gefunden. Oder? In jedem Unternehmen, gell, Roland, muss man eine Strategie entwickeln nachher und Maßnahmen überlegen, ja, wie kann man das umsetzen? Das sehen wir auch bei Paulus. Und eine dieser Maßnahmen ist, dass Paulus sagt, hey, ich fokussiere mich auf Städte. Ich gehe in wichtigen Städten im Römischen Reich und verkündige dort das Evangelium, weil Städte nachher Einfluss auf ganze Regionen haben. Das sehen wir auch hier in Apostelgeschichte 18:1. Genau das macht er. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. In Athen, haben wir letzten Sonntag gehört, hat er Jesus bekannt gemacht, die Basis gelegt, damit eine Gemeinde entstehen kann. Und er geht weiter in die nächste wichtige Stadt vom Römischen Reich, nach Korinth. Eine sehr bekannte Stadt, eine Stadt mit großer Bedeutung für das Reich. Eher für das Negative bekannt, eine Hochburg der Prostitution und Götzendienst. Und hier kommt Paulus nach Korinth mit einer klaren Vision. Ich will Jesus bekannt machen, diesen Menschen. Daraus soll eine Kirche entstehen, die einen positiven Einfluss auf die ganze Region haben wird. Eine großartige Vision. Es gibt viel Arbeit, aber wo und wie soll man anfangen? Es ist sehr erstaunlich, wie es hier weitergeht. Also hier ist Korinth, also er geht von Athen nach Korinth. Und hier lesen wir weiter. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein, und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft. Paulus knüpft hier Kontakte mit den Juden, die in dieser Stadt wohnen, an. Das gehört auch zu seiner Strategie. Er überlegt sich, hey, zuerst will ich die Juden erreichen und durch die Juden, die ich für Jesus gewinne, kann ich viel mehr bewegen. Die können mir vielleicht helfen, auch die Nichtjuden, ihre Nachbarn, für das Evangelium zu erreichen. So knüpfte Kontakte mit Aquila und Priscilla und er bleibt bei ihnen. Aber irgendwie habe ich gedacht, komisch. Die Vision von Paulus war ja, Jesus bekannt zu machen. Und was macht er hier? Er geht zurück in seinen alten Beruf als Zeltmacher und arbeitet in diesem Geschäft mit. Hat er seine Vision vergessen? Hat er sich ablenken lassen? Was macht er da eigentlich? So, beim ersten Blick sieht es nach Zeitverschwendung aus. Oder? Hey, es pressiert im Fall, er sollte Jesus bekannt machen, damit eine Kirche entstehen darf, die wirklich einen Einfluss auf die ganze Region hat. Also, Gas, gib Gas, Paulus. Aber nein, der macht was anderes. Und ich habe gedacht, warum denn? Ist das Zeitverschwendung? Und auch manchmal gibt es auch in unserem Leben Phasen, wo wir den Eindruck haben, hey, die Aufgaben, die ich im Moment erfülle, haben irgendwie mit der Vision, die Gott mir geschenkt hat, gar nichts zu tun. Zeitverschwendung. Eine intensive Ausbildungszeit. Oder wenn ich im Beruf so viel zu tun habe, dass ich kaum noch Zeit für etwas anderes habe. Oder eine Mutter zu Hause, die nur die Kinder betreut. Das ist viel Arbeit, oder? Aber man kann schnell den Eindruck haben, ja, ich mache nur das. Und was hat das mit meiner Vision zu tun? Aber genau in solchen Zeiten sagt Gott, hey, das ist keine Zeitverschwendung. Es sind Vorbereitungszeiten. Es kann sein, dass genau in solchen Zeiten Gott dir Menschen über den Weg schickt, die sehr wichtig sein werden in der Zukunft, die dir helfen werden, deine Vision zu erfüllen. Es kann sein, dass du dich genau in solchen Zeiten in Menschen investierst, die dir dabei helfen werden, deine Vision zu erfüllen. Zum Beispiel als Mutter kann es sein, dass Gott durch deine Kinder die Vision erfüllen wird. Mein Vater hat mal gesagt, als ich mit dem Kinderwagen durchs Quartier spazierte, wusste ich nicht, dass aus diesem Baby einmal ein Pastor wird. Auch durch mich wird die Vision von meinem Vater ein Stück weit Realität. Also es kann sein, dass du, während du Kinder wickelst und betreust, dass du eine sehr geistliche Aufgabe erfüllst, eine Investition in deine Zukunft, weil Gott durch diese Kinder oder durch andere Menschen in deinem Umfeld deine Vision Wirklichkeit werden lässt. Solche Phasen sind keine Zeitverschwendung. Und das erlebt auch Paulus hier. Er arbeitet im Geschäft von Aquila und Priscilla mit. Er kann eine Zeit lang selber seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber in dieser Zeit beim Zeltenähen, was macht er? Was denkt ihr? Der teilt sein Herz und seine Vision mit Aquila und Priscilla. Und einige Verse weiter im Kapitel 18 lesen wir, die sind sowas von gepackt von dieser Vision, dass am Ende von seinem Aufenthalt von Paulus in Korinth, was machen die? Die geben ihre Existenz auf und sind bereit, mit Paulus nach Ephesus zu reisen, um dort mitzuhelfen, eine Kirche zu gründen. Gegen Ende seines Lebens schreibt Paulus einen Brief und erwähnt in diesem Brief auch Aquila und Priscilla und es heißt dort, und grüßt auch die Gemeinde, die ihrem Haus zusammenkommt. Paulus konnte in dieser Zeit in die Zukunft investieren. Er konnte Mitarbeiter, ganz wertvolle Mitarbeiter gewinnen, die ihm geholfen haben, diese Vision an vielen Orten zu erfüllen. Aber schon in Korinth unterstützen sie die Vision von Paulus, dort eine Kirche zu gründen, indem sie ihm praktisch helfen. Und das zeigt mir, es liegt nicht nur an Paulus, es ist nicht nur Paulus zu verdanken, dass in Korinth eine Kirche entstanden ist, sondern auch dem Aquila und der Priscilla. Das zeigt uns, eine Vision umzusetzen ist nicht einfach ein individuelles Projekt, sondern ein Gemeinschaftsprojekt. Es braucht auch andere Menschen, dass wir in der Ergänzung leben. Paulus hatte die Vision, durch Predigen und Argumentieren Menschen zu Jesus zu gewinnen. Und Aquila und Priscilla haben diese Vision unterstützt, indem sie gastfreundlich waren und praktisch geholfen haben. Es gibt also Vorbereitungszeiten und dann kommen Zeiten, wenn wir nach und nach unsere Vision umsetzen können. Auch hier bei Paulus. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Am Anfang konnte er nur am Wochenende quasi seine Vision umsetzen, aber er nutzte jede Chance und dann kommt auch die Zeit, wenn er in Fulltime seine Vision umsetzen kann. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommen, in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Paulus hat hier nicht eine Chefhaltung. Ja, ihr seid meine Diener, ihr macht die Dreckarbeit und ich kümmere mich um das Wichtigste. Sondern sagt, hey, die sind meine Mitarbeiter, die mich ergänzen, die mich entlasten. Und immer wieder in seinen Briefen zeigt er enorm viel Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeitern. Und sagt, hey, wir sind ein Team. Allein könnte ich gar nicht so viel bewegen. Aber zusammen, wenn wir einander ergänzen, dann sind wir sehr effizient. Dann können wir die Botschaft von Gott voranbringen. Silas und Timotheus sind nicht Diener, sondern Mitarbeiter von Paulus. Und wenn wir auch unsere Vision umsetzen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns fragen, hey, wer kann mich unterstützen? Wer kann mich ergänzen? Wie können wir in einem Team zusammenarbeiten und jeder mit seiner Gabe einen Anteil an dieser Vision haben? Auch wir als Gemeinde haben eine wunderbare, großartige Vision. Wer weiß, wie diese lautet? Niemand. Ja, so kann man es auch formulieren, ja? Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Das ist unsere Vision für unsere Gemeinde, für unsere Kirche. Dafür existiert überhaupt die ewige Will. Und ich sage euch, wenn ich diesen Satz höre, dann schlägt mein Herz schneller. Dann merke ich, hey, wow, wenn ich mir das vorstelle, was das bedeuten kann, dass in der Zukunft viele, viele Menschen mit Gott in Verbindung gebracht werden, die Liebe von Gott erfahren, Vergebung, ein neues, ewiges Leben, einen Lebenssinn bekommen. Dann muss ich sagen, wow, ich bin einfach begeistert. Aber damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, braucht es nicht nur ein Paulus und auch ganz gewöhnliche Christen wie Silas und Timotheus. Es braucht dich und es braucht mich. Und wenn du nicht Teil von dieser Vision bist, dann lade ich dich heute Morgen ein, dich zu entscheiden, ja, diese Vision, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, soll auch meine Vision sein. Frage Gott, ja, wie kann ich dazu beitragen, wo ist mein Platz? Gerne helfen wir dir auch, deinen Platz zu finden. Wenn Christen miteinander ihre Gaben einbringen, dann entsteht eine Dynamik. Auch hier sehen wir, dadurch heißt es hier, mit allem Nachdruck bezeugt er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Der Paulus ist enorm effektiv, effizient, weil er ergänzt wird. Und wenn wir von seiner großartigen Vision hören, denken wir, ja, dann muss alles rundlaufen, oder? Vom Sieg zu Sieg und nur Erfolg, schön wär's. Aber jede Vision von Gott ist auch umkämpft, denn jedes Mal, wenn die Vision von Gott erfüllt wird, verliert der Feind am Territorium. Und auch hier erlebt Paulus Widerstand. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Seine Strategie scheint zu scheitern. Der Feind scheint zu gewinnen. Oder solche Erfahrungen können auch uns verunsichern. Habe ich richtig gehört? Hat Gott mir wirklich gesagt, das sollte meine Vision sein? Habe ich mich getäuscht? Habe ich was falsch gemacht? Es sieht so aus, als würde sich die Vision überhaupt nicht erfüllen. So muss auch Paulus gedacht haben. Seine Vision war ja, Juden und Nichtjuden für den Glauben an Jesus zu gewinnen. Aber hier erntet er nur Anfeindungen und Beschimpfungen. Und da kann schnell die Frage kommen, ja, was habe ich falsch gemacht? In solchen Situationen können wir uns schnell hinterfragen, oder? Aber Paulus, was macht er? Er bleibt ruhig und er weiß, hey, ich habe meinen Auftrag erfüllt, treu erfüllt. Ich habe meinen Teil gemacht. Aber es gibt noch eine andere Komponente. Die Vision von Gott bleibt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es gibt noch eine andere Komponente. Gott will uns nicht dazu zwingen. Er gibt uns einen freien Willen. Er will, dass wir aus der Freiheit heraus ihn lieben und uns ihm zuwenden. Und wenn die Menschen das nicht wollen, dann gibt er ihnen die Freiheit. Deshalb sagt er auch Paulus, ich habe meinen Teil gemacht. Ich habe es euch gesagt, dass ihr nur durch Jesus wahren Lebenssinn findet. Aber wenn ihr das wollt, dann beschäftige ich mich einfach nicht länger mit Menschen, die gar nicht wollen. Ich gehe weiter zu der nächsten Gruppe, zu den Nichtjuden. Und hier lesen wir, Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. Sehr spannend. Manchmal gehen Türen zu, aber gleichzeitig öffnen sich andere Türen, die viel, viel besser sind. Manchmal wird Gott auch über Umwege, was am Anfang wie ein Scheitern aussieht, kann Gott in einen großen Sieg verwandeln. Und das passiert auch hier. Da war ein Nachbar von der Synagoge. Wisst ihr, was das bedeutet? In der Folge kam kein Geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn. Er und alle, die in seinem Haus lebten, auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Der Teufel dachte, hey, jetzt habe ich ein Tor geschossen, ich habe die Strategie von Paulus vernichtet, zuerst die Juden zu erreichen, dann die Nichtjuden. Und als er dachte, jetzt habe ich gewonnen, hat Gott das gedreht und er hat gemerkt, hey, ich habe ein Eigentor geschossen. Ich habe eigentlich widerwillig die Vision von Gott unterstützt. Was ist das passiert? Paulus ist überrascht, indem er das Evangelium im Haus vom, wie hieß der andere? Titius Justus, glaube ich, konnte kein Geringerer als Crispus erreicht werden, der Vorsteher der Synagoge. Weil dieser Titius Justus sein Haus aufgemacht hat, ist der zum Glauben gekommen und mit ihm sein ganzes Haus und viele andere Menschen. Und sie zeigten ihren Glauben, indem sie sich taufen ließen. Gott kann auch schlechte Situationen, Anfeindungen, Beschimpfungen umdrehen, verwandeln, sodass ein großer Sieg daraus wird. Und vielleicht dachte der Titius Justus, ja, das Einzige, was ich getan habe, war einfach, mein Haus zu öffnen. Aber auch ihm ist zu verdanken, dass eine Kirche in Korinth entstanden ist. Auch ihm ist zu verdanken, dass der Crispus zum Glauben gekommen ist. Und vielleicht hat er auch Crispus gedacht, ja, wer bin ich schon? Aber durch seine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, entstand eine Kettenreaktion. Immer mehr Menschen sind zum Glauben gekommen, weil er in der Stadt bekannt war. Er war eine Schlüsselperson und durch seine Vertrauenswürdigkeit konnte er noch mehr Menschen für Jesus gewinnen. Wir sehen, die Entscheidungen, die wir im Leben treffen, haben Auswirkungen auf unser ganzes Umfeld. Und wir sehen hier auch, Gott gebraucht ganz gewöhnliche Menschen, um seinen Plan voranzubringen. Aquila und Priscilla, Silas und Timotheus, Titius, Justus, Crispus, all die Namen werden in der Bibel erwähnt. Warum? Weil sie sich Gott zur Verfügung gestellt hatten. Mit dem wenigen, was sie hatten, haben sie gesagt, ja, wir wollen die Vision Gottes voranbringen. Um jeden Preis. Und alle mussten einen Preis zahlen. Aquila und Priscilla mussten Ressourcen opfern, später sogar ihren eigenen Job mussten sie verlassen. Silas und Timotheus mussten ihre persönlichen Ambitionen zurückstecken, um Teil vom Team zu werden. Titius Justus musste auch ein Risiko eingehen, indem er sein Haus öffnete, befand er sich auch in der Gefahr, Anfeindungen und Beschimpfungen zu erleben. Und der Crispus, der hat sehr wahrscheinlich seine hohe Stellung in der Synagoge verloren, weil er sich für Jesus entschied. Und auch Paulus musste Anfeindungen, Beschimpfungen erleben. Das war der Preis. Und der Preis, den wir zu zahlen haben, damit unsere Vision erfüllt wird, kann auch uns manchmal enorm belasten und entmutigen. Kennt ihr das? Es gibt einen Preis, den wir zu zahlen haben. Die Vision ist so kostbar. Es gibt Zeiten, wo unsere Träume zu sterben drohen. Es sind Zeiten, wenn wir Gott nicht mehr verstehen. Ich dachte, du willst mich brauchen und ich habe mich eingesetzt und was erlebe ich? Nichts oder Widerstand. Was soll denn das? Habe ich dich wirklich verstanden? Ist das wirklich meine Vision? Ich sehe nichts von dieser Vision. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Paulus solche Zeiten kannte, viele Nächte, wo er nicht schlafen konnte. Wo er sich fragen musste, kommt es gut? Wird wirklich auch in Korinth eine Kirche entstehen? Es sieht nicht danach aus. Viele Nächte, wo er Angst haben musste um sein Leben. Was werden sie mit mir machen? Viele Sorgen, viel Unsicherheit, viele Gefahren. Und die Vision scheint so weit weg zu sein. Aber dann passiert etwas. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Rede und schweige nicht, gell, Maria? Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Wow, was für eine Botschaft. Eine nächtliche Vision ist nicht das gleiche wie eine Lebensvision, sondern es ist wie ein Traum, aber basiert im Wachzustand. Wie wenn man sich mit seinen inneren Augen einen Film aussehen würde. Oder es ist vergleichbar mit dem Aufwachen nach einem Traum, wenn danach die fortlaufende Handlung aus der Erinnerung abgerufen wird. Wie viele von euch haben schon mal eine nächtliche Vision oder einen Traum von Gott in der Nacht gehabt? Schon mal gehabt? Ja, ich habe auch schon mal einen Traum. Und ich merke, in sehr herausfordernden Situationen kann Gott auch auf diese Weise zu uns reden. In einer sehr schwierigen Situation in meinem Leben hat Gott mir einen Traum geschenkt und in diesem Traum hat er mir die Lösung gezeigt. Und das hat mich enorm berührt und enorm ermutigt. So kann Gott auch reden. Und hier erscheint Jesus dem Paulus in der Nacht und bringt ihm Botschaft, die ihm eine neue Sicht schenkt. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Konzentrier dich auf deine Vision. Verkündige das Evangelium. Niemand wird dich stoppen können. Ich bin bei dir. Ich beschütze dich. Ich helfe dir. Egal was kommt. Und noch was. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Wow, wie bitte? Ein großes Volk. Plötzlich geht der Vorhang beiseite und Jesus zeigt ihm, hey, diese Vision erfüllt sich im Verborgenen. Es kommt die Zeit, es ist noch nicht so weit, aber es kommt die Zeit, wenn viele, viele Menschen in Korinth an Jesus Christus glauben werden. Was für eine Ermutigung, was für eine Bestätigung für die Vision von Paulus. Aber vielleicht denken wir ja, schön für ihn. Aber was machen wir in solchen Zeiten, wenn wir entmutigt sind, wenn wir nichts von der Vision sehen? Was sollen wir machen? Ich sage euch, was ich immer wieder gemacht habe und was ich immer wieder mache. Ich sage Gott einfach, zeig mir, wie du das siehst. Schenk mir deine Sicht. Wo befinde ich mich überhaupt? Es ist alles nur noch Nebel. Zeig mir den Weg. Wo befinde ich mich mit meiner Vision? Hilf mir zu sehen, wie du siehst. Und immer wieder habe ich erlebt, wie Gott zu mir gesprochen hat. Sehr selten durch einen Traum oder Vision, aber sehr oft durch einen Bibelvers, der genau in meine Lebenssituation hineingesprochen hat. Und Gott hat mich neu ermutigt. Und ich ermutige dich, sag Gott immer wieder, wenn du in einer solchen Phase bist, zeig mir, wie du mich siehst, wie du meine Situation siehst. Wo befinde ich mich in meiner Vision? Und der wird das tun, er wird dich bestätigen, er wird dich ermutigen. Und weil Jesus den Paulus so ermutigt hat, kann er weitermachen. Wir lesen hier, so kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Trotz Anfeindungen und Widerstand bleibt er 1,5 Jahre. Wer würde so lange bleiben, wenn er wüsste, hey, ich muss jeden Tag um mein Leben bangen? Aber diese Vision von Gott, diese Ermutigung und diese Bestätigung von Gott hat ihm enorm geholfen, dran zu bleiben. Wisst ihr was? In dieser Zeit ist die Kirche in Korinth entstanden. Warum? Weil er nicht aufgegeben hat. Gott ist so gut. Auch wenn wir auf dem Weg mit Gott, mit unserer Vision auch Schwierigkeiten erleben, auch wenn wir entmutigt werden, bei Jesus finden wir immer wieder Trost, neue Kraft, Ermutigung. Mit ihm unterwegs zu sein, seine Vision zu erfüllen, ist einfach so gut. Darf ich dich fragen heute Morgen, wo befindest du dich auf dem Weg mit Gott? Vielleicht sagst du, Moment schnell, alles ist für mich ganz neu. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf dem Weg mit Gott befinde. Dann mach dich auf und den Gott kennenzulernen, der dir eine Vision schenken will. Aber bevor er dir eine Vision schenkt, will er, dass du von seiner Vision profitierst. Auch dich will er retten und helfen, dass du die Wahrheit erkennst. Und die Wahrheit ist, dass du nur durch Jesus Christus wahren Lebenssinn findest. Du kannst überall suchen, ohne Jesus findest du das nicht. Und er möchte dir ein erfülltes, ewiges Leben schenken. Stell deine Fragen, komm mit deinen Zweifeln, suche Antworten, vielleicht bei anderen Christen. Und Gott sagt, wer sucht, der wird finden. Gerne helfen wir auch dabei, diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen, damit auch du eine Lebensvision bekommst, die dich begeistert. Vielleicht bist du schon mit Gott unterwegs, aber hast dir nie Gedanken darüber gemacht. Du hast vielleicht einfach in den Tag hineingelebt und nie darüber gedacht, dass Gott eine Lebensvision für dich haben könnte. Dann will ich dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen und dich zu fragen, Gott, was für eine Lebensvision hast du für mich? Was für einen Traum träumst du für mich? Und ich bin so begeistert, dass viele von euch am Gemeindewochenende sich auf diesen Weg gemacht haben. Und einige konnten sogar sagen, ja, das ist in einem Statement, in einem Satz, das ist meine Lebensvision, die Gott mir gezeigt hat. Wir haben mit diesem Arbeitsheft gearbeitet und ich ermutige euch, macht weiter, nehmt euch Zeit, auch die Vision zu formulieren und fangt an, sie umzusetzen. Und wenn du nicht dabei warst und sagst, hey, ich möchte das auch machen, wir haben extra noch Arbeitshefte bestellt, kommt einfach anschließend auf mich zu und wir wollen dir zeigen, wie du das machen kannst. Es ist eine sehr praktische Hilfe, um unsere Berufung und unsere Lebensvision zu entdecken und umzusetzen. Aber vielleicht sagst du, ja, ich habe diesen Prozess hinter mir. Dann teile die Vision auch mit anderen Menschen wie Paulus. Such die Ergänzung, such die Leute, die dir dabei helfen können. Oder vielleicht sagst du, ja, aber ich habe das schon gemacht, aber ich bin in einer Phase, wo ich nichts von dieser Vision weiß. Ich sehe nichts, ich habe den Eindruck, die Aufgaben, die ich gerade erfülle, die haben nichts damit zu tun. Bleib einfach dran. Es kann sein, dass Gott dich in dieser Zeit vorbereitet. Und es kommt die Zeit, da wirst du deine Vision umsetzen können. Und vielleicht hast du viele Schritte schon gemacht auf dem Weg mit deiner Vision, aber im Moment bist du gerade entmutigt und du denkst, was soll denn das? Ich weiß nicht, ob das wirklich Realität wird. Dann sag Gott einfach, zeig du mir deine Sicht. Ermutige du mich, bestätige du mich neu. Und ich bin überzeugt, auf irgendeine Art und Weise wird Jesus das tun. Und vielleicht spürst du, hey, die Last, der Preis ist zu hoch für mich. Ich kann das nicht mehr tragen. Dann sag es Jesus doch. Hilf du mir, schenk mir neue Kraft. Gib mir eine neue Perspektive, damit ich wirklich neu begeistert sein kann für das, was du durch mich tun willst. Gott gibt dem Leben eine Vision, eine Richtung, einen Sinn. Und noch interessanter wird es, wenn wir herausfinden, was die Träume Gottes für unser eigenes Leben sind und wenn wir uns genau darauf einlassen. Und wenn wir das erleben, wie Gott mich und dich braucht, um sein Reich auszubreiten, auch hier in Wil und Umgebung, dann löst das Begeisterung in uns aus. Dann merken wir, hey, wow, mein Gott, er braucht mich und er will durch mich so vieles bewegen. Lasst uns aufstehen und Jesus danken dafür. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jedem Einzelnen von uns eine Vision schenken willst für unser Leben, die Begeisterung auslöst. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen neue Visionen schenkst, neue Träume für unser Leben und eine neue Leidenschaft für dich und für dein Reich. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du uns hilfst dabei, deine Botschaft hinauszutragen. Und ich bitte dich für unser Volk an diesem Dankbus und Bettag, dass du dich über unser Volk, über die Schweiz erbarmst, dass du dich über die Politiker erbarmst und dass wir zurück zu den christlichen Werten zurückkommen. Und wir bitten dich um Vergebung, dass wir so oft geschwiegen haben, wo wir hätten reden sollen von der Hoffnung, die in uns ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns mutig machst, wie Maria zuvor. Mach uns mutig, deine Hoffnungsbotschaft hinauszutragen in dieser Welt, die dich so dringend braucht. Ich danke, Jesus, dass du die Antwort für die Welt bist. Ich lobe dich und preise dich dafür. Amen. Wenn wir so an die Entstehung von dieser Kirche in Korinth denken, dann stellen wir uns manchmal vor, die waren Superhelden und die hatten alles im Griff. Aber sehr interessant, schreibt Paulus später in einem Brief genau an diese Menschen in Korinth einen Brief und muss ihnen ein paar Sachen erklären über das Abendmahl. Es gab ein paar Schwierigkeiten in dieser Gemeinde. Zum Teil kamen Leute besoffen zum Abendmahl. Und dann muss Paulus sagen, hey, das Abendmahl hat eine besondere Bedeutung. Und ich will euch kurz vorlesen, was er diesen Menschen in Korinth erklärt. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brachte es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das heißt, wenn ich das Abendmahl nehme, dann sage ich, ja, das hat Jesus für mich getan. Er ist für mich gestorben, ich habe das für mich angenommen. Und dann heißt es weiter, nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wenn wir das Abendmahl nehmen, bekennen wir, ich bin in einen Bund mit Jesus eingetreten. Das ist das Zeichen des Bundes. Jesus Christus ist in meinem Leben gekommen. Ich bin ein Nachfolger von Jesus geworden. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Jesus ist für mich gestorben, das bekenne ich. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Das bedeutet, hey, wenn ich nicht in einen Bund mit Jesus eingetreten bin, dann soll ich das Abendmahl nicht nehmen. Wenn ich die Beziehung zu Jesus gestört ist, wenn irgendwelche Sachen zwischen mir und Gott sind oder zwischen mir und anderen Menschen sind, dann soll ich mich prüfen und das in Ordnung bringen und Vergebung bitten und erst dann zum Abendmahl kommen. Das Abendmahl soll uns zur Heilung dienen. Und wenn wir uns prüfen und sagen, ja Jesus, reinige du mich. Ich bin sowieso nicht würdig, aber du machst mich würdig. Dann können wir voller Zuversicht zum Abendmahl kommen. Und ich lade euch ein, dass wir uns kurz eine Zeit nehmen in der Stille vor Jesus, wo wir uns prüfen und wo wir uns sagen, Jesus, ja, ich will, dass alles rein ist in meinem Leben. Und dann kommen wir zum Abendmahl. Und dann lade ich euch ein, dass wir auch füreinander beten. Für unsere Probleme, für unsere Krankheiten, für das, was uns belastet. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Zusammen als Leib von Christus in dieser Welt wollen wir das Abendmahl nehmen und füreinander einstehen. Jesus, du hast uns würdig gemacht. Und wenn der Vater im Himmel uns ansieht, dann sieht er dich. Und du bist rein, du bist heilig, fehlerfrei, ohne Schuld, ohne Sünde. Und das sind wir in dir. Und ich danke dir, Jesus, für das, was du am Kreuz für uns getan hast. Du hast den Preis bezahlt für uns. Und deshalb dürfen wir immer wieder zu dir kommen und dich um Vergebung bitten. Für alles, was über unsere Lippen gekommen ist, was nicht gut war. Für unsere bösen Gedanken, Worte, Handlungen. Wir bringen sie dir jetzt, Jesus, und wir bitten dich um Vergebung. Bring du Reinigung dort, wo wir uns verunreinigt haben. Bring du Heilung. Bring du Versöhnung in unseren Beziehungen. Mach du alles neu. Danke, Jesus, dass du alles auf dich genommen hast und dass wir zu dir kommen können, voller Hoffnung. Danke, Jesus. Amen.